Für mich war das eine Zusagevoraussetzung für mich, dass von allen Seiten dieses Thema höchst sensibel und ja angemessen auch behandelt wird.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Ein herzliches Hallo an alle Streaming-Fans da draußen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Ihr habt eben schon gehört, wir haben heute Sabin Tambrea mit dabei. Der ist in einem Interview zu Gast und zu Gast ist natürlich auch schön, dass du wieder da bist. Micha, hallo. Es freut mich, dich zu sehen.
Der permanente Gast. Hi, Melanie. Ich bin Gasthörer heute nur. Ich höre nur zu.
Ja, das wäre auch schön. Ich führe hier jetzt mal einen Monolog, so ganz still vor mich hin. Nein, das mache ich natürlich nicht.
Und ich melde mich nur, wenn du einen Fehler machst oder irgendwie irgendwelche Trends ausrufst, die es gar nicht gibt.
Wir haben in unseren Adventsfolgen ja über Klassiker und Neuerscheinungen gesprochen. Und ein Klassiker, wo ich mich habe outen müssen, den ich noch nicht gesehen habe, war Stirb langsam. Ich weiß, Schande auf mein Haupt, hat gefühlt jeder Mensch auf diesem Planeten schon gesehen. Und jetzt, pass auf, Micha, ich habe ihn jetzt auch gesehen.
Ein Heiligabend, oder?
Ja, Heiligabend, pünktlich zur Bescherung habe ich mir Stirb langsam zugefügt.
Macht ihr mal schon, ich schaue mal hier den Film zu Ende.
Nee, zwischen den Tagen habe ich Teil 1 gesehen und Teil 2. Also ich bin jetzt absolut im Bilde. Ich weiß, es gibt noch mehr, aber ich habe es erstmal bei den beiden belassen.
Kannst eigentlich auch nach, meiner Meinung nach, kannst du nach Teil 3 aufhören.
Ist das
weil,
so?
Ja, finde ich schon. Und dann mit der Meinung stehe ich nicht ganz alleine da. Ja, aber einen würde ich noch machen. Aber das Schöne ist jetzt, du musst jetzt nicht ein Jahr warten, weil Teil 1 und 2 spielen ja zu Weihnachten. Teil 3 spielt im Hochsommer. Das heißt, du musst jetzt nur noch ein paar Monate durchhalten, bis du das perfekte Szenario und Ambiente hast für diesen Film.
Ich passe mich standardmäßig immer an die Jahreszeiten an, die in den Filmen, die ich schaue, thematisiert werden. Absolut. Nein, aber ich musste so ein bisschen drüber nachdenken, was du mir erzählt hast, inwieweit ich das jetzt selber bewerte und reflektiere. Sie haben mir gut gefallen, keine Frage. Es ist ein echter Geheimtipp, da bin ich absolut bei dir. Was mich überrascht hat, war beim ersten Teil, ich habe mir das ein bisschen kammerspielartiger vorgestellt. Weil klar, es spielt in diesem einen Gebäude, aber es sind ja dadurch, dass das ein Hochhaus ist, wahnsinnig viele Stockwerke und du hast ja trotzdem immer wieder das Gefühl, irgendwas Neues kennenzulernen.
Stimmt. Also, das ist nicht klaustrophobisch oder sowas, ne? Dass man denkt, man ist jetzt wirklich mitgefangen mit diesen Geiseln. Das stimmt, ja.
Ja, und ich habe so in der ersten Bewertung hinterher gedacht, dass mir der zweite fast ein bisschen besser gefällt als der erste.
Wie bitte?
Ja. Du magst den ersten lieber, ist das so?
Ja, wobei, ich habe den zweiten noch gar nicht mehr so präsent, muss ich sagen. Aber der erste war, und der zweite ist ja nur relativ nah dran. Da bist du wieder in so einem Gebiet von wegen, Kevin allein in New York ist kein schlechter Film. Und Hangover 2 ist kein schlechter Film. Wenn du aber so eine sehr, sehr einzigartige Prämisse wiederholst in der Fortsetzung, dann nutzt sich das natürlich ab. Und da profitiert natürlich immer der erste Teil mehr.
Das stimmt absolut, aber wenn ich jetzt mal ausgeblendet hätte, dass es den ersten schon gegeben hat und mir nur den zweiten angeschaut hätte, unabhängig voneinander, hätte ich, glaube ich, gesagt, mir gefällt der zweite ein bisschen besser. Einfach, weil ich mit dieser Prämisse, das Ganze spielt ja an einem Flughafen und es ist ein Flughafen, was eben ein Flugzeug oder mehrere Flugzeuge, die nicht landen können, wegen eines Terrorattentats. Und ja, also diese ganze Prämisse ist an einem selber dann doch irgendwie mehr dran. In irgendeiner Form. Also man denkt, okay, ich könnte jetzt in so einem Flugzeug sitzen. Das finde ich jetzt extrem gruselig. Also,
aber es könnte ja auch unsere Weihnachtsfeier irgendwie dann gekapert werden.
Ja, also ja, du hast recht. Ich glaube, das macht keiner. Aber das würde theoretisch auch gehen. Aber ich weiß nicht. Also ich fand das die ganze Prämisse gruselig. Ich fand den Twist in der Mitte sehr, sehr spannend.
Aber fandest du nicht den Bösewicht sehr viel besser im ersten Teil mit Alan Rickman?
Ja,
als Hans oder Jack Gruber?
Ja, ich glaube, da kannst du so die einzelnen Parts des Films so gegeneinander halten. Also den Bösewicht fand ich tatsächlich, glaube ich, im ersten Teil wirklich besser, was aber an Alan Rickman auch liegt, weil ich einfach Alan Rickman sehr, sehr schätze und da sag, okay, den mag ich total gerne. Das war im zweiten nicht so. Ich glaube, da fand ich einfach das Gesamtambiente irgendwie einnehmender. Also beides gute Filme, keine Frage.
Aber dann bin ich ja zufrieden, dass du nicht enttäuscht warst. Dann Dann haben wir doch mit der Podcast-Folge im Advent dann zumindest dich auf jeden Fall erreicht, dass du da Die Hard geguckt hast. Das ist doch
Hätte
schön.
ich jetzt so eine Liste an Sachen gemacht, weil ich sie alle scheiße fand an dem Film. Warum ich deinen Tipp irgendwie fürs nächste Jahr nicht mehr vertrauen werde. Nein.
Warum ich nie wieder auf mich erhören werde.
Ja, genau.
Ich habe zum Beispiel, dir stand anscheinend der Sinn nach Krawall und Attentat und Mord und Totschlag. Ich habe Ist das Leben nicht schön geschaut zu Weihnachten. Also den Klassiker, den ich, glaube ich, auch schon in der allerersten Adventszyklus, möchte ich mal sagen, von All You Can Stream vorgestellt habe. Also Schwarz-Weiß-Klassiker Mitte der 40er Jahre. James Stewart erfährt, wie sein Leben aussehen würde, wenn er nie geboren worden wäre. Ja, immer wieder genial.
Genial ist ein schönes Stichwort. Wir haben natürlich heute auch wieder einige tolle Produktionen mit dabei. Bevor Micha jetzt vorstellt, was wir alles mit dabei haben, einmal von mir der Aufruf natürlich an euch. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns sehr über alle zusätzlichen Abonnenten, die wir dazu gewinnen. Und freuen uns natürlich auch, wenn ihr immer im Bilde seid, wenn eine neue Folge erscheint. Und folgt uns natürlich gerne auch bei Instagram. allyoucanstream_podcast ist da in die entsprechende Seite. So, Micha, und jetzt darfst du. Sabine Tambrea habe ich schon angesprochen, aber du kannst es jetzt ein bisschen genauer ausführen.
Das stimmt. Ich hätte mal ein Ratespiel für euch. Also wir haben nämlich vier Stoffe und zwei basieren auf wahren Begebenheiten und zwei sind erfunden. Als erstes hätten wir da Sebastian Fitzeks Der Heimweg, also spannende Thriller-Geschichte. Du hast gerade schon gesagt, du hast mit Sabine Tambrea gesprochen. Als zweites haben wir Back in Action. Da geht es um ein Agentenpaar, was eigentlich schon im Ruhestand ist, aber dann zurückkehrt, ziemlich actionreich. Gespielt werden die beiden von Cameron Diaz und Jamie Foxx. The Next Level ist das nächste Thema. Eine deutsche Serie über einen sehr, sehr mysteriösen Todesfall in einem Berliner Nachtclub. Und zu guter Letzt haben wir Whiskey on the Rocks. Da geht es um die abenteuerliche Irrfahrt eines Atom-U-Boots. Den Buchmarkt hat er ja schon seit vielen, vielen Jahren im Griff und immer häufiger ist er auch im Streaming zu sehen. Die Rede ist natürlich von Sebastian Fitzek, Bestseller-Autor. Jetzt kommt die neueste Verfilmung von ihm und zwar Der Heimweg, ist ab sofort bei Prime Video verfügbar. Melanie, falls du dich erinnern kannst, du hast mit dem Hauptdarsteller gesprochen, Sabine Tambrea. Und bist natürlich da total im Thema. Der Heimweg, ich habe so eine grobe Vorstellung, worum es gehen könnte. Aber erleuchte uns doch mal bitte.
Ich erleuchte den Heimweg, meinst du? Ich beleuchte den
Sehr
Heimweg
gut.
In dem Zusammenhang. Ja, es geht um ein Begleittelefon und zwar um einen jungen Mann, gespielt von Sabine Tambrea, der in einem Begleittelefon sitzt und ehrenamtlich eben Leute oder auch vielfach Frauen zu später Stunde nach Hause begleitet. Wenn die unterwegs Angst bekommen, können sie da anrufen und haben dann eben eine Stimme im Ohr, die sie ja auch nach Hause führt, die ihnen sagt, wie sie in brenzligen Situationen zu reagieren haben. Und in dem Fall ruft Clara bei ihm an und die ist total panisch und ist der festen Überzeugung, dass sie in dieser Nacht sterben wird, weil ihr nämlich ein Ultimatum gestellt worden ist vom sogenannten Kalenderkiller. Und der sagt, entweder du bringst deinen Ehemann um oder du wirst noch in eben dieser Nacht ermordet.
Das hat dann aber jetzt nichts mit dem Heimweg zu tun, dieses Ultimatum, was gestellt wird, sondern das soll sie dann machen, wenn sie nach Hause kommt.
Sie oder? Hat Angst, dass sie eben auf diesem Nachhauseweg stirbt, also dass der sie verfolgt und dann eben begleitet und dass sie dann stirbt. Und das erzählt sie eben diesem Mann am Telefon, am Begleittelefon und ist eben total panisch und steigert sich da auch immer weiter rein, dass irgendjemand in ihrer Nähe ist und so weiter und so fort und weiß eben nicht, wie sie reagieren soll.
Wie ist das gefilmt? Weil wir hatten ja gerade schon über Stirb langsam gesprochen. So Kammerspiel hättest du mehr erwartet. Wie kann man sich jetzt das im Fall von Der Heimweg vorstellen? Wenn zwei Leute am Telefon, gibt dir jetzt mehrere Möglichkeiten, wie du das erzählst.
Da habe ich auch mit Sabine Tambrea drüber gesprochen. Du hast ihn in erster Linie am Anfang des Films. Also da kommt natürlich noch eine gewisse Dynamik rein und alle sind irgendwie bedroht und alle verteidigen sich und so weiter und so fort. Aber du bist am Anfang in einer Position, wo du ihn halt die ganze Zeit am Telefon sprechen hörst. Und das ist ganz spannend. Da wird ganz, ganz viel mit Licht und Schatten gearbeitet. Also dass du auf diese Art und Weise natürlich auch eine bedrohliche Atmosphäre generierst. Und sie siehst du ja wiederum, wie sie unterwegs ist. Also du hast irgendwie, dass sie durch die Straßen läuft, wo es an einer Stelle düster ist, an anderer Stelle eben wieder durch die Laterne entsprechend hell. Also du hast schon eine gewisse Dynamik und gleichzeitig werden eben auch immer Rückblicke oder Szenen mit ihrem Ehemann eingeführt, also dass da schon eine Geschichte erzählt wird. Also ihr Ehemann, gespielt von Friedrich Mücke, hat auch eine sehr, sehr dunkle Seite, die da beleuchtet wird und so hast du halt verschiedene Protagonisten und es ist jetzt nicht einfältig, was da gezeigt wird oder irgendwie, dass du das Gefühl hast, es kommt keine Dynamik rein, im Gegenteil.
Bei mich hatte die Prämisse, als ich es gelesen habe, erinnert an The Guilty. Kannst du dich daran noch erinnern? Das war vor 5, 6, 7 Jahren so ein dänischer Film. Der spielte dann in so einer Notrufzentrale und du warst eigentlich die ganze Zeit bei einem Mitarbeiter, der so einen Anruf bekommt von einer Frau, die, glaube ich, entführt wurde. Aber hier ist das schon aufgebrochen. Also du bist dann eher bei der Frau mit dabei, was ihr passiert und hörst dann eben diese helfende Stimme übers Telefon.
Genau, du siehst die helfende Stimme auch, also du siehst auch Sabin Tambrea, wie er dann eben in der Wohnung umhergeht und so. Und du
Okay.
hast, das ist ein zentrales Thema dieses Films und ich glaube, das darf man auch vorwegnehmen, es geht um häusliche Gewalt. Also diese junge Frau ist eben ist in einer Bedrohungssituation und da werden halt auch ganz viele Rückblenden eben eingeführt, wo du siehst, wo steht sie gerade, um was geht es, was ist ihre Situation zu Hause, so dass du nicht nur diesen Heimweg begleitest, sondern eben auch so Flashbacks in gewisser Weise hast.
Kannst du was zur weiblichen Hauptdarstellerin sagen?
Ja, die wird gespielt von Luisa Heyer, die ich persönlich ja sehr, sehr schätze. Sabin Tambrea habe ich schon angesprochen, der ist unter anderem bekannt aus der Kudamm-Reihe. Also da dürften ihn einige Leute gesehen haben. Ich spoiler nicht, wenn ich sage, dass er dann irgendwann leider eines Todes gestorben ist. Also da ist er mittlerweile raus. Und wir haben Friedrich Mücke mit dabei, den wir ja vor nicht allzu langer Zeit selber hier im Podcast zu Gast hatten und
Ah
im
ja,
Interview.
stimmt. Stimmt, ich erinnere mich. Als Dagobert.
Genau.
Als ich bin Dagobert, genau.
Und
Das
Sebastian Fitzek hatten wir auch schon hier zur letzten Verfilmung bei Prime Video. Der hat ja einen Deal mit Prime Video abgeschlossen, dass mehrere seiner Werke da eben entsprechend verfilmt werden. Und damals, genau, hatten wir ihn hier als Interviewgast mit dabei.
Ja, das wird auch nicht die letzte Fitzek-Verfilmung bleiben, glaube ich. Also das waren ja fast wirklich alles Bestseller und bieten sich natürlich an. Aber da fällt mir auf, das letzte Mal, als wir ihn hier hatten, war zu Die Therapie. Und das war ja eine Serie, Die Therapie. Jetzt ist es
Ja,
ein Film.
ja.
Obwohl, ich hatte mal nachgeschaut, obwohl das Buch zum Heimweg länger ist als damals Die Therapie. Das muss man dann nicht mehr verstehen, oder? Warum das eine eine Serie wird und das andere ein Film?
Ich kann mir das auch nicht so ganz erklären. Ich glaube, das ist natürlich dann immer Entscheidung der Drehbuchautoren, wie du es im besten Fall irgendwie verkaufst oder nicht verkaufst. Ich kann mir diesen Film ehrlich gesagt auch nicht als Serie vorstellen. Das
Ja.
hättest du dann sehr in die Länge ziehen müssen und bei der Therapie hast du dann ja auch irgendwie noch verschiedene Charaktere. Da haben sie ja auch irgendwie was hinzugefügt, damit das dann funktioniert hat und da hat das auch super funktioniert. In dem Fall reicht mir der Film völlig aus. Also mir das jetzt als Serie vorzustellen, hätte ich gesagt, das ist keine Ergänzung für die Figuren, sondern das ist einfach dann ein in die Länge ziehen und das brauchen wir ja jetzt auch nicht.
Hast du natürlich recht, ne? Das spielt wahrscheinlich dann auch hauptsächlich in dieser Nacht oder an diesem Abend eben unterbrochen durch irgendwelche Flashbacks. Insofern will man natürlich das dann auch möglichst nah beieinander haben. Ja, das kann ich verstehen. Gibt es noch irgendwas, was wir wissen sollten vor dem Interview? Bevor wir der Jury das Interview vorspielen, noch ein Plädoyer halten.
Nein, also ich habe ihn natürlich auch geschrieben. Sabin Tambrea ist ja selber Buchautor, also jetzt nicht so mainstreamig aufgestellt, wie es Sebastian Fitzek jetzt ist in Sachen Thriller. Aber ich habe ihn natürlich unter anderem auch gefragt, wie er einer Verfilmung der eigenen Bücher gegenüberstehen würde. Also
Oh.
da hat er ein paar ganz interessante Sachen verraten. Ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist bei All You Can Stream. Herzlich willkommen, Sabin Tambrea. Hallo.
Hallo, schön dabei zu sein.
Der Heimweg ist jetzt ein sehr, sehr intensives Thriller-Projekt. Was für einen Film braucht es denn, damit Sie sich selbst gruseln beim Zuschauen?
Oh, da reichen manchmal schon die Nachrichten, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Was braucht es? Naja, Spannung, dass ich mit gekonnter Hand hinters Licht geführt werde, ohne betrogen zu werden. Also ich mag das nicht, wenn nur um eines Effektes willen, wenn da Sachen etabliert werden, die rückblickend keinen Sinn machen. Deshalb, also es muss schon mit Verstandsspannung aufgebaut werden und dann bin ich gerne dabei und lass mich, ja, lass mich aktiv gruseln.
Sebastian Fitzek ist so ein bisschen der Meister seines Fachs. Die Romane sind super erfolgreich. Der Heimweg gilt, glaube ich, sogar als erfolgreichster Roman, den er in Deutschland veröffentlicht hat. Wie erklären Sie sich persönlich dann die Faszination der Leser? Was macht den Reiz dieses Genres für die Menschen aus?
Sebastian hat, glaube ich, das goldene Rätsel gelöst, womit er die Menschen einfach begeistern kann und an sich binden kann auch. Und das hat er über die Jahre, übt er das ja aus und er hat wirklich eine treue Fangemeinde. Und das ist absolut bewundernswert. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist wahrscheinlich, wie auch bei True Crime, dass man aus einer sehr privilegierten, behüteten Situation heraus, bestenfalls im warmen Zuhause, sich ja diesem Thrill aussetzt für Unterhaltungszwecke. Und das ist ein Privileg, wenn man ja sich darauf einlassen kann, ohne sich ernsthaft in Gefahr zu begeben. So würde ich das dilettantisch zusammenfassen.
Das hat jetzt ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar geht der Heimweg auch um häusliche Gewalt. Was glauben Sie denn persönlich, wie sehr kann ein Thriller, der ja doch auf extreme Weise auch eben der Unterhaltung dient, denn wirklich dazu beitragen, auch irgendwie Aufklärung vielleicht ein bisschen zu betreiben?
Sebastian Fitzek hat es öfter erreicht, beispielsweise auch, dass die Knochenmarkspendedatei enormen Zuwachs erhält, einfach den Fokus auf ein bestimmtes Thema zu lenken. Und für mich war das eine Zusagevoraussetzung für mich, dass von allen Seiten dieses Thema höchst sensibel und ja angemessen auch behandelt wird und nicht hinter der Überschrift Thriller hinten ansteht. Und als ich das Gefühl hatte, dass sich alle Abteilungen dieser Dringlichkeit bewusst sind, war für mich klar, dass ich da gern dabei sein möchte. Denn Aufmerksamkeit und ein Fokus auf ein Thema zu lenken, ist schon sehr viel wert.
Es ist ja teilweise auch sehr brutal, was man da zwischendurch sieht. Können Sie da mal einen Einblick geben, wie das konkret vor Ort am Set umgesetzt wird? Weil da muss ja auch auf die Sicherheit aller Beteiligten geguckt werden. Und gerade wenn irgendwie Messer oder so auch im Spiel sind, wie sieht das aus? Wie läuft das konkret ab?
Das ist manchmal im Sekundentakt werden Szenen abgedreht. Beispielsweise, wie ich mit einem Messer, das ungefährlich stumpf ist und manchmal auch aus Plastik, wenn man es nicht erkennt in der Kamera, dass ich da einfach nur die Ausholbewegung mache und die Zustechbewegung wird aus einem anderen Winkel gedreht, wo ich in sicherem Abstand am Körper vorbei ziehe. Deshalb also, es besteht zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefahr für irgendjemanden am Set, sondern es ist alles sehr handwerklich, auf Sicherheit bedacht.
Ich fand es ganz spannend, als ich den Film angefangen habe und die erste Stunde oder erste halbe Stunde so gesehen habe, habe ich gedacht, das muss ja schon ganz schön einsam am Set gewesen sein. Weil man hat sie sehr, sehr viel am Telefon gesehen, also sehr, sehr viele Szenen auch alleine. Wie einsam ist es denn tatsächlich und wie wird das konkret dann eben mit diesen Telefongesprächen eingefangen?
Tolle ist, dass ich immer noch ein wahnsinnig tolles Team um mich herum habe. Also es fehlen ja nur die Schauspielenden um mich herum. Aber sonst ist alles eigentlich wie immer. Und ich bin tatsächlich größtenteils am Telefon zu sehen. Und wir haben mit Luise, mit der ich die meisten Dialoge führe, mit Luise Heyer, haben wir die Gespräche vorher erarbeitet und aufgenommen. Und eine sehr engagierte Assistentin hat immer auf Play gedrückt, als ihre Repliken im Dialog kamen. Deshalb hatte ich eigentlich nie das Gefühl, allein zu sein, sondern immer, dass ich Luise im Ohr hatte und so die Szenen gespielt habe.
Ich habe mir Ihre Vita im Vorfeld an dieses Interview nochmal angeguckt und muss auch aus eigener Erinnerung gestehen, dass ich mit Sabine Tabrea irgendwie immer so gewisse Phasen verbunden habe. Mal waren das so recht dunkle Stoffe, die sie eine Zeit lang gespielt haben, wie Jack the Ripper und Bella Block, und dann irgendwie vor allem wieder sehr, sehr viele historische Stoffe, wie bei Kudamm. Aber ich habe mich persönlich so gefragt, ist das manchmal so, dass man als Schauspieler eine Zeit lang auch gegen ein gewisses Image anspielen muss, wenn man zum Beispiel ein paar Mal düstere Rollen gespielt hat. Wie ist das? Wie haben Sie das selber im Laufe Ihrer Karriere wahrgenommen?
Definitiv. Also die Fantasie der Filmemacher speist sich hauptsächlich aus dem letzten erfolgreichen Filmprojekt. Und nach Ludwig II. Beispielsweise hatte ich sehr viele Rollenangebote in die Richtung. Dann habe ich einen Untersturmführer bei Nackt unter Wölfen gespielt. Dann ging es auf einmal nur noch in die Richtung. Und ich bin eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, dagegen anzukämpfen, was sehr anstrengend ist, weil es immer schade ist, Rollen absagen zu müssen. Aber ich habe mir irgendwann vorgenommen, nicht zweimal die gleiche Rolle spielen zu wollen, es sei denn, es ist eine Serie, wo es einfach mehrere Staffeln gibt. Aber ja, ich kann das bestätigen. Es ist sehr schwer, dagegen anzukämpfen, aber trotzdem ist es für mich wichtig, immer wieder was Neues zu machen. Und die letzten Jahre hatte ich sehr helle und freundliche Charaktere auch gespielt.
Waren Sie jetzt für das Projekt auch bei einem Casting oder ist das dann eine konkrete Rollenanfrage?
Nein. Es ist,
Okay.
ich habe eigentlich immer Castings und ich finde es auch wichtig, weil es mir Auch wichtig ist zu sehen, ob ich mit der Regie klarkomme, ob ich mit den Spielpartnern, ob das einfach funktioniert und sich erweitert. Und deshalb bin ich sehr dankbar, wenn ich die Möglichkeit zu einem Casting habe, weil das für mich immer beidseitig ist.
Ja. Sie haben jetzt zuletzt auch zwei Bücher geschrieben. Das letzte ist noch gar nicht so lange her, was Ihre eigene Familiengeschichte auch entsprechend erzählt und deshalb auch für Sie persönlich natürlich sehr, sehr wichtig ist. Wie offen würden Sie denn einer Verfilmung eigener Bücher gegenüberstehen? Weil das ist ja doch immer so ein Herzensprojekt. Und wenn dann mal eine Anfrage kommen würde, würden Sie sagen, ja, Sie überlegen sich das? Was müsste es mitbringen, damit das eine Option wäre?
Also die Verfilmungsrechte liegen bei mir. Dementsprechend, wenn eine Anfrage käme, würde ich das auch selber umsetzen.
Ja.
Und da bin ich absolut offen. Also das erste Drehbuch, da befinden wir uns gerade in der Vorbereitung von meinem ersten Roman. Und was das zweite angeht, meine eigene Familiengeschichte, da müsste ich mir überlegen, ob ich die Kraft hätte, mich weitere Jahre mit meiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und dann würde ich vielleicht mich offen zeigen, um zu gucken, ob man das auslagert.
Ja.
Aber eigentlich bin ich offen dafür, meine eigenen Sachen zu vernehmen.
Sabine Tambrea, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für Der Heimweg.
Vielen Dank, ich danke.
Seltener war ein Filmtitel passender als im folgenden Fall, denn wir reden über Back in Action bei Netflix ab sofort, denn es ist das Comeback eines großen Hollywood-Stars, würde ich jetzt lieber sagen, als Schauspielerin, ne? Weil sie war jetzt nie so eine Oscar-Kandidatin, aber ein großer Star war sie auf alle Fälle und wird sie wahrscheinlich jetzt auch wieder werden. Cameron Diaz ist wieder da. Die war einige Zeit weg, Melanie, oder?
Die war lange weg, die war ganze 10 Jahre weg und deshalb war ich auch so ein bisschen skeptisch, als ich gedacht habe, also man weiß ja nie, wie die Leute sich entwickelt haben in der Zeit und so und ich habe es angemacht und gedacht, die sieht aus, als wenn sie gestern erst da gewesen wäre. Also ist jetzt nicht aufgefallen, dass da 10 Jahre zwischengelegen haben. Welcome back Cameron Diaz.
Ja, was ist denn das jetzt ein Film, der sie zurückgelockt hat?
Ja, Back in Action ist auch ist sehr treffend im Hinblick auf sie, ist aber auch sehr treffend im Hinblick auf den Film, weil es nämlich um ein Agentenehepaar geht. Das wird am Anfang eingeführt. Die sind big in business, also Schlägereien sind da an der Tagesordnung, auch ganz, ganz gefährliche Missionen sind an der Tagesordnung. Sie haben natürlich entsprechend auch viele Feinde. Und dann ist sie schwanger. Die beiden sind zusammen und sagen dann, das geht so nicht, wir können ja unsere Kinder nicht in dem ganzen Chaos hier großziehen, setzen sich ab, beginnen ein neues Leben, werden aber von der Vergangenheit ungefähr 15 Jahre später eingeholt, wo nämlich Feinde von damals auf der Suche sind nach einer Kassette, nach einem Schlüssel, den sie scheinbar haben mitgehen lassen oder der zumindest noch verschwunden ist und dann geraten sie eben ganz, ganz groß in großes Tohuwabohu.
Und wie offen sind Sie dafür, eben dieses alte Leben nochmal aufleben zu lassen?
Sehr offen. Also Cameron Diaz sagt in ihrer Rolle auch, sie vermisst es unglaublich, was damals passiert ist. Aber sie haben jetzt natürlich auch zwei Teenager-Kinder, ne? Die sie irgendwie schützen müssen und die auch nicht wissen, was ihre Eltern damals gemacht haben und völlig verblüfft sind, als da jetzt total die Post abgeht und sie sehen, was für Kampffähigkeiten da auch in den Eltern drinstecken. Und da steckt einiges drin, kann ich dir sagen.
Das klingt nach Action. Wie viel Comedy ist da mit drin? Oder ist das als so weitgehend zu sagen, das ist eine Action-Comedy?
Ja, also das sind mitreißende Action-Szenen kombiniert mit wahnsinnig witzigen Dialogen. Also du hast wirklich, wirklich, sie fighten, dann kommt mal wieder irgend so ein starker Spruch in Richtung des Ehemanns oder der Ehefrau und dann geht's weiter. Also das ist wirklich eine Action-Comedy, wie sie im Buche steht. Also genau das kann man sich darunter vorstellen, ja.
Es heißt, Jamie Foxx habe Cameron Diaz, mit der er ja auch schon vorher zweimal zusammengedreht hat, zum Comeback überredet. Inwieweit kannst du das verifizieren oder sagst, es ist eher so ein Mythos und das lief dann alles über Agenten?
Ehrlicherweise weiß ich das nicht. Ich kann es nicht sagen. Die war jetzt 10 Jahre weg. Die hat in der Zeit auch 2 Kinder bekommen. Vielleicht wollte sie sich auch einfach mal zur Ruhe setzen, weil sie hat ja super viel gedreht. Hat aber das zweite Kind, und das fand ich erstaunlich, das wusste ich nicht, nach den Dreharbeiten für diesen Film bekommen. Also okay. Das war noch gar nicht davor, sondern das kam erst danach. Und genau, jetzt ist sie zweifach Mama und ja, Jamie Foxx und sie, da ist halt eine super Dynamik zwischen den beiden. Ne? Also du siehst einfach vor der Kamera, dass die auch hinter der Kamera jede Menge Spaß gehabt haben müssen. So fließend läuft das und die sind eine Wucht. Man kann es nicht anders sagen in der Kombination.
Aber das ist ja interessant, weil Das ist ja ein Film, der uns schon länger begleitet und schon ein paar Mal verschoben wurde. Wir kriegen es ja immer mit von wegen für welche Hefte, für welchen Podcast planen wir das ein, und der war immer so auf der Kippe. Insofern ist es tatsächlich auch so, dass da einige Zeit schon vergangen ist, seitdem der im Kasten ist, der Film, ne?
Der müsste 2023 fertig geworden sein. Lass mich lügen, letztes Jahr war 24. Nee, der müsste 2023 fertig geworden sein. Und Jamie Foxx hatte während der Dreharbeiten, ich glaube, das ist auch groß rumgegangen, der hatte einen Schlaganfall. War dann einige Zeit raus, ist dann am Ende, der Film war noch nicht ganz fertig, musste dann auch von einem Doppelgänger in einzelnen Szenen noch gecovert werden.
Okay.
Das sieht man aber nicht. Das habe ich im Nachgang gelesen. Ich wusste das nicht, während ich den Film geschaut habe, und habe das auch nicht gemerkt. Aber der war wirklich schwer krank dann während der Dreharbeiten.
Das kriegt man wahrscheinlich auch jetzt in heutigen Zeiten sowieso noch mal weniger mit, ne? Weil es jetzt auch Möglichkeiten gibt, mit KI und mit digitalen Effekten dann noch mehr ganz anders nachzuhelfen, als es früher der Fall war. So, eigentlich bist du ja immer diejenige mit den Trends, aber es fällt schon auf, oder? Dieses Privatleben von Geheimagenten. Ich muss ja sagen, mich ermüdet das mittlerweile, obwohl ich eigentlich dem Genre total zugeneigt bin. Aber wir hatten Mr. und Mrs. Smith. Das war jetzt keine Action-Serie, wenn man so will. Aber Ghosted haben wir drüber geredet. Anna de Armas und Chris Evans.
Ja, da haben wir drüber geredet.
Den Film gab's auch. Ja. Ja, The Union war zuletzt mit Halle Berry und Mark Wahlberg auf Netflix, wo seine Highschool-Flamme wiederkommt und ihn rekrutiert. The Family Plan, auch mit Wahlberg, über seine Familie wusste auch nicht, dass er beim Geheimdienst war. Fuba mit Schwarzenegger. Uns würden wahrscheinlich noch mehr einfallen. Kann da Back in Action irgendwas Neues beitragen?
Ja, weil du hast Ghosted gerade angesprochen. Ich habe ja auch einige von diesen Kandidaten betreut. Und Ghosted, je öfter ich im Nachgang darüber nachgedacht habe, desto schlechter wurde der in meiner Erinnerung.
Ich dachte, du sagst jetzt, je öfter ich mir Ghosted anschaue, was ich jede Woche mache.
Ja, nee. Also ich habe den einmal gesehen und habe da, also war halt absolutes Mittelmaß im Hinblick darauf, was das für Leute waren, die da besetzt waren und wie der ausgesehen hat. Da kann ich sagen, dieser Film hier kann was. Das ist wirklich kurzweilige Action-Unterhaltung, und ich bin wirklich mit dem Gedanken rangegangen, mal gucken, was das jetzt wird. So ein Comeback ist ja auch immer so eine Sache. Irgendwie Lindsay Lohan mit den Weihnachtsfilmen hatten wir ja zum Beispiel auch mit dabei, ja, wo also du dann auch...
Also jetzt wird es aber fies, ne? Dass du hier Cameron Diaz...
Ja, aber ich war erstmal skeptisch, ich war erstmal skeptisch, wo ich gedacht habe, okay, es ist ein Comeback, jetzt haben sie ihr das auf den Leib geschrieben oder sowas auch immer, mal gucken, mal sehen, was das wird. Und ich war so positiv überrascht, ich bin wunderbar unterhalten worden, dass das ein kurzweiliger Actionfilm mit tollen, tollen Kampfszenen, die beiden müssen richtig fit gewesen sein, also da geht's richtig hoch her. Und noch dazu ist auch die Umgebung richtig toll. Also zum Beispiel wird auf der Themse gedreht, wo sie dann mit so einem Boot unterwegs sind. Ganz am Anfang ist so ein Flugzeugabsturz irgendwie in den schneebedeckten Alpen. Das sieht super aus, das macht Spaß und das ist noch dazu auch wirklich witzig. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Was will man mehr?
Was willst du vor allen Dingen? Ja, also mich hast du überzeugt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt wirklich so aus dem Durchschnitt rausragt, aber umso besser. Back in Action ist ab sofort bei Netflix verfügbar.
Unser nächstes Thema führt uns auf eine Reise nach Berlin. Und zwar kann Micha jetzt genauer verraten, um was es bei dieser Reise geht. Es geht um, also das Thema ist The Next Level, ab dem 24.01. in der ARD-Mediathek verfügbar. Es ist eine 6-teilige Serie. Und Micha, du hast dich da jetzt intensiv mit auseinandergesetzt. Verrate doch mal kurz, worum geht's denn in The Next Level?
Es geht um eine schicksalhafte Nacht, die sich in Berlin zugetragen hat. Und zwar geht es um das US-Touristenpaar Josh und Sophia. Die feiern in Berlin, sind so auf dem Ende ihrer Hochzeitsreise und wollen einmal in ihrem Leben in den berühmten und wahrscheinlich auch geheimnisvollsten Club der Welt, der heißt in dieser Serie Der Reaktor. Und dort haben sie Spaß und eine gute Zeit, tanzen, nehmen auch Drogen. Und nach einer Pille kollabiert Sophia, muss ins Krankenhaus und verstirbt dort tatsächlich. Josh ist entsprechend fassungslos und trifft die Berliner Reporterin Rosa, und die stellt dann Nachforschung an. Und die möchte herausfinden, was ist wirklich passiert in dieser Nacht, und die Recherche führt sie dann eben nicht nur zurück in diesen Club, sondern auch an so die Machtzentren der Stadt.
Du hast eingangs in dieser Podcast-Folge gesagt, dass zwei ja, Themen auf realen Ereignissen beruhen.
Das Mega-Rätsel. Zugehört. Möchtest du einen Tipp abgeben?
Meine Themen waren es nicht, dann bleibt nicht so viel übrig.
Nee, ja, wer weiß.
Back in Action auf jeden Fall.
Haben wir nicht drüber gesprochen, ob es da vielleicht so ein historisches Vorbild gibt?
Genauso wie bei Mr. und Mrs. Smith. Es war überall das gleiche Vorbild im Zweifel wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Nein, inwieweit ist das denn jetzt vielleicht sogar ein bisschen True Crime-mäßig angelegt? Also ist das tatsächlich ein Fall, der so existiert hat oder ist es nur lose nach realen Ereignissen erzählt?
Hast du jetzt gerade in so einem Nebensatz verraten, dass unser viertes Thema auch auf einer historischen Begebenheit beruht? Sag mal, kann ja wohl nicht wahr sein. Jede Spannung wird hier genommen. Ja, es ist angelehnt an einem wahren Fall, den es tatsächlich gab 2017, wo es auch ein Pärchen gab, was ähnlich wie die Protagonisten in der Serie nach Berlin gekommen ist. Auch Hochzeitsreise, auch so der letzte Stop auf einer Weltreise. Und die wollten in einen ganz berühmten Club rein. Und war es das Berghain. Was der eine oder die andere bestimmt schon mal gehört hat als Namen, als bekannter Club in Berlin, ist wirklich so ein Mythos und hält sich schon sehr, sehr lange und gilt als auch einer der angesagtesten Clubs der Welt. Also ganz, ganz harte Tür. Also es wird richtig aussortiert, wer reinkommt, wer nicht. Und was dort geschieht, ist so ein bisschen sagenumwoben. Also die pflegen halt auch diesen Mythos sehr. Und daran angelegt ist halt dieser Reaktor. Und diesen Todesfall gab's tatsächlich leider wirklich, eben dass die Frau aus diesem Pärchen gestorben ist. Und dann sehr, sehr komische Begleitumstände waren, weil irgendwie nicht so ganz klar war, hätte sie nicht gerettet werden können und wer ist eigentlich verantwortlich dafür?
Ist das jetzt tatsächlich die Reporterin, die im Fokus steht oder das Pärchen? Das klingt jetzt so nach verschiedenen Erzählsträngen, die da jetzt aufgegriffen werden. Sind es wirklich einzelne? Gibt es eine Hauptfigur und wie wird das Ganze miteinander verknüpft?
Die Hauptfigur ist die Rosa. Die Reporterin, die ich erwähnt hatte, die wird gespielt von Lisa Vicari. Die kennen wir aus Dark. Wie so viele andere Darsteller kennen wir sie aus Dark.
War auch schon im Podcast zu Gast. Also.
Die auch schon, nicht über Dark gesprochen hat, aber sie war auch schon hier zu Gast, das stimmt. Sie ist die Hauptfigur und sie erfährt eigentlich durch Zufall von diesem Todesfall der Frau, die dann in diesem Club ums Leben gekommen ist, beziehungsweise danach im Krankenhaus gestorben ist und bietet dem Hinterbliebenen, dem Witwer sozusagen, ihre Hilfe an. Am Anfang auch jetzt wirklich ohne Hintergedanken, aber ganz schnell schlägt dann auch ihr Reporterin-Herz höher und ist halt auch bekannt für solche sehr brisanten Themen und beginnt zu recherchieren. Und das ist schon die Hauptfigur. Du siehst nochmal in Rückblenden teilweise auch die Geschichte dieses Paares nochmal. Aber dann geht es eher darum, was passiert jetzt in Berlin. Es geht dann nochmal weiter. Die Serie spielt dann nicht nur in Berlin, aber das muss jetzt auch, wo wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Und dann geht es um, ja, auch bestimmte Player in der Stadt. Es geht um Polizei, um Politik, es geht um einen bestimmten Immobilienmogul, der auch schon vorher im Blickfeld von der Rosa war und jetzt nochmal näher reinkommt.
Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an Beat. Diese Prime-Serie mit Janis Niewöhner, die auch in einem Techno-Club damals angesiedelt war und dann halt ganz, ganz weite Wellen geschlagen hat. Wie würdest du das jetzt einsortieren? Das damals war auf jeden Fall ein Thriller. Ist das für dich jetzt hier eher Drama? Ist das eher Thriller? Es klingt so ein bisschen, als wenn es eine Mischung aus beidem wäre.
Ich würde es eher als Drama sehen. Ich glaube, wenn man mit der Erwartungshaltung reingeht, das ist eine Thriller-Serie, würde man wahrscheinlich eher enttäuscht werden. Es ist ein Drama und es ist so ein an dieser Schnittstelle zwischen diesem Nachtleben und wo gibt es Berührungspunkte zur Kriminalität, wo gibt es Berührungspunkte zur Politik und zur Wirtschaft, weil was halt auch mal mit reinspielt, ist dieser Mythos Berlin, der auch gerade im Ausland sehr gepflegt wird und den die Stadt auch selber sehr pflegt. Also das ist die Stadt, wo du noch Abenteuer erleben kannst, die noch immer unfertig ist, die cool ist. Wir haben ja noch dieses Arm, aber sexy im Ohr, was damals dann auch noch vom Bürgermeister geprägt wurde. Und damit wird dann, das wird so unter die Lupe gelegt.
Spannend. Ist das eine Co-Produktion? Weißt du das? Ist das eine rein deutsche Serie? Es klingt, als wenn da ganz, ganz viele Leute jetzt dran beteiligt gewesen wären.
Das könnte ich dir gar nicht sagen. Also der Macher, der Kopf im Hintergrund ist Alexander Osang. Das ist eine ganz spannende Figur, weil das so einer der am meist dekorierten Reporter und Journalisten des Landes ist. Schreibt für den Spiegel, war ganz, ganz lange Zeit bei der Berliner Zeitung, hat auch schon zig Preise gewonnen, war auch zum Beispiel auch bei irgendwelchen Podiumsdiskussionen war er dann auch, der Angela Merkel interviewt hat, ist aber jetzt kein Fernsehgesicht, sondern eher jemand im Hintergrund, der für seine Reportagen bekannt ist. Der hat damals den echten Fall auch schon verarbeitet in einer Reportage und hat da gemerkt, da steckt noch so viel dahinter, dass ich daraus eine Serie machen ließ und hat dementsprechend hier die Drehbücher dann auch geschrieben.
Wie hat es dir denn gefallen? Würdest du sagen, das ist was, wo man auf jeden Fall eine Empfehlung abgeben könnte?
Ja, es ist auf alle Fälle eine Empfehlung. Das ist eine Serie, die wirkt so auf den zweiten Blick, weil du könntest erstmal denken, ja, das ist dann halt so tragisch er sein mag, irgendwie ein Drogentod, der aber dann doch irgendwie größere Auswirkungen hat. Und je mehr diese Rosa dort recherchiert, desto mehr wird dir bewusst, welche Interessenlagen gibt es da, auch gerade möglicherweise, um auch dieses Image zu schützen. Das Image des Clubs, das Image Berlin als Partymetropole, als kommender Wirtschaftsstandort. Und das ist so ein Blick in die Abgründe Berlins. Und zwar abseits einer vier Blocks Radikalität, die man da vielleicht kennt oder von diesen typischen Gangsterserien, die wir in letzter Zeit öfter mal gesehen haben. Ja, was es auch nochmal sehenswert macht, ist tatsächlich insbesondere einer der Darsteller, und zwar Jens Harzer. Der spielt nämlich einen Immobilienmogul und das macht er richtig toll. Das ist eigentlich eher so ein Theaterschauspieler, obwohl hatte ich ihn in Hallo Spencer gesehen. Da hat er eine nicht ganz unähnliche Rolle gespielt als Berliner Verleger oder Medientycoon. Und der macht das sehr, sehr gut. Der macht so total, kann total charmant sein, kultiviert und dann auch wieder aalglatt und so verächtlich, dass du merkst, der kann Leute mit Blicken vernichten. Und das finde ich super. Also gerade, weil es jemand ist, den man relativ selten sieht, wenn man ihn nicht bei Hallo Spencer sieht, weil es halt dann doch eher so eine Theatergröße ist und da auch wirklich als einer der Besten gilt. Und das finde ich dann auch immer schön, wenn man so neue Gesichter entdeckt. Also jetzt weiß Gott kein neues Gesicht, aber jemand, der noch nicht so auf bestimmte Rollen irgendwie festgelegt ist.
Wenn ihr euch selber ein Bild von The Next Level machen wollt, die Serie läuft ab dem 24.01. in der ARD Mediathek. Wir wagen jetzt eine Zeitreise und zwar ins Jahr 1981 und zwar auch eine etwas skurrile Zeitreise nach allem, was ich bisher gelesen habe. Es geht jetzt um Whiskey on the Rocks. Es sind 6 Folgen, die ab dem 22.01. bei Disney Plus verfügbar sein werden. Micha, verrate doch mal kurz, ich habe gerade skurril schon angedeutet, aber was verbirgt sich denn hinter dieser Serie?
Ja, also die Zeit ist, glaube ich, entscheidend. Also ihr müsst euch vorstellen, Ende Oktober 81, das ist die Hochzeit des Kalten Krieges zwischen Ost und West, zwischen USA und UdSSR. Und vor der südschwedischen Küste, also mitten in Europa, da gibt es ein militärisches Sperrgebiet und dort läuft ein U-Boot auf Grund. Nicht irgendein U-Boot, sondern ein sowjetisches, also ein feindliches U-Boot, wenn man so will. Und alle sind natürlich in heller Aufregung, also nicht nur in Schweden, sondern auch in den USA. Aber auch in Moskau. Denn es kommt nochmal dazu, dass das U-Boot Atomwaffen an Bord hat. Also es ist nicht untertrieben zu sagen, die Welt steht vor einem dritten Weltkrieg und mittendrin der schwedische Ministerpräsident Fälldin, der früher Schafsbauer war und kaum Englisch spricht.
Das klingt halt. Und das Ganze basiert auf realen Begebenheiten, oder? Hast du, ja, ich muss jetzt an diesem Punkt bleiben, weil es gleichzeitig Spoiler. Nämlich auch auf einem Buch basiert. Und zwar von dem mir sehr geschätzten Jonas Jonasson, der auch geschrieben hat, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Danach folgten einige Titel, die so ähnlich waren, aber ja. Der hat sich irgendwie am meisten eingebrannt. Du hast jetzt mit dem Regisseur und dem Hauptdarsteller gesprochen. Haben die dir auch verraten, inwieweit sie sich wirklich an dem Buch orientieren? Haben oder wirklich an der Realität? Wo ist da die Grenze?
Es ist kompliziert. Also es ist kein richtiges Buch, was er geschrieben hatte, sondern das war, also die Macher, mit denen ich gesprochen habe, das war einmal der Regisseur und dann der Drehbuchautor, die sind an den Bestseller-Autoren, den du gerade genannt hast, herangetreten und haben ihm das praktisch gepitcht. Hast du nicht Lust dazu, ein Treatment zu schreiben, basierend auf diesem wahren Ereignis? Und das gab es tatsächlich, was wir gerade gesagt haben. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Hier haben wir die wahre Begebenheit, auf der diese Serie basiert. Das hat so stattgefunden. Und daraufhin, das waren dann so 30 Seiten oder sowas. Und daraus haben sie dann die Serie generiert. Natürlich dann halt umgeschrieben mit Dialogen, daraus eine Serienform gemacht.
Das ist ja auch skurril. Wollten sie dann nur den Namen von dem Autoren haben, um das damit verkaufen zu können? Oder war es wirklich, dass sie seine Inspiration haben wollten?
Der Name steht gar nicht so im Vordergrund. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass das präsentiert wird als die neue Serie vom Macher und sowas. Ne? Sie wollten einfach, weil sie gemerkt haben, dieses Ereignis passt sehr gut zu seinem Stil, den er in seinen Büchern und auch, es gab, wurde ja auch verfilmt, dann auch mehrmals verfilmt, auch in den USA nochmal verfilmt, gibt, dass du sagst von wegen, das ist so seine Sensibilität, darüber was zu schreiben. Und das war dann so die Grundlage, worauf sie dann diese Serie dann aufgebaut haben.
Das ist ja natürlich ein Ereignis, was große Wellen nach sich zieht, auch vor allem in Politikerkreisen. Ist es jetzt so, dass wir dann da wirklich so politische Diskussion in erster Linie verfolgen oder steht auch dieses Ereignis mit den Leuten, die dann da an Bord waren, in irgendeiner Form im Fokus? Auf was konzentriert sich jetzt diese Serie?
Ganz klar beides. Also es geht einerseits um die Ereignisse in und an, um das U-Boot. Also was macht die Besatzung? Wie kam es überhaupt dazu? Wie geht der Kapitän damit um, dass er da gerade irgendwie so eine Massenvernichtungswaffe auf Grund gesetzt hat, auf feindlichem Boden sozusagen. Wie reagiert die schwedische Politik, das schwedische Militär? Wie reagiert Washington und Moskau? Da haben wir dann auch Szenen, teilweise alleine, teilweise Telefonate zwischen den Machthabern, das war ja damals Brezhnev und Ronald Reagan, die dann also auch gespielt werden. Auch ganz lustige Szenen, wie dann auch so welchen Einfluss die beiden Simultan-Dolmetscherin haben, weil die an beiden natürlich nicht Russisch bzw. Amerikanisch sprechen, wie die auch Sachen abdämpfen, sehr schöne Szene, also wenn der eine wirklich den anderen verflucht und dann wird das halt einfach nochmal ein bisschen runtergedampft, um ein bisschen Feuer rauszunehmen aus der Schose, weil die Dolmetscherin kennen sich auch schon seit Jahren und haben wahrscheinlich schon den ein oder anderen Weltkrieg verhindert, so. Das ist natürlich auch so Sachen, die jetzt nicht verbrieft sind, weil du ja ursprünglich gefragt hast, wie nah ist das an der Realität? Also es gab diesen Vorfall, von dem ich nichts wusste, muss ich sagen, also hatte ich vorher noch nie gehört, aber unter diesem Namen Whiskey on the Rocks war das damals schon ein Begriff, weil Whiskey war der Name, den der Westen dieser U-Boot-Klasse der Sowjets gegeben hatte. Das waren Whisky-U-Boote, also aus der Whisky-Klasse, und on the rocks, klar, ist auf Fels gelaufen. Insofern haben sich jetzt die Serienmacher das nicht ausgedacht und haben auch an der einen oder anderen Stelle, das haben sie mir dann im Interview auch gesagt, natürlich nochmal Leerstellen gefüllt in ihrem Sinne, weil du natürlich nicht genau weißt, was dann in vier Wänden abgesprochen wurde. Aber diese grundsätzliche Konstellation, auch die Figuren, die es da gibt, die sind tatsächlich verbrieft.
Das ist ein sehr, sehr ernstes Thema, aber angelegt als Satire in dem Fall. Ist es dann auch amüsant? Kann man darüber lachen, dass da gerade ein Dritter Weltkrieg irgendwie bevorsteht? Wie feinfühlig wird das da auch aufgefangen?
Interessanterweise haben die Macher gesagt, sie wollten es ursprünglich als Thriller erzählen. Also sie einfach gemerkt haben, das ist so eine Sache, die in Schweden, kennen die Leute das, zumindest ab einem bestimmten Alter. Aber international ist es relativ unbekannt, dieses Ereignis. Und wie knapp das eigentlich mit dem Weltkrieg damals war. Und haben gesagt, wollen sie bekannt machen, diese Geschichte erzählen. Aber je länger sie darüber nachgedacht haben, also das können wir eigentlich gar nicht als Thriller erzählen, weil es teilweise so absurd ist. Und es ist ja auch irgendwie absurd, ne? Dass so ein U-Boot-Schiff, und dann wird auch gemutmaßt darum, warum die auf Grund gelaufen sind. Könnte Wodka eine Rolle gespielt haben. und natürlich das Personal, also dass du diesen Ministerpräsidenten hast, auf diese Weltbühne überhaupt nicht hingehört, der sich aber dann eben doch ungeahnte Qualitäten zeigt. Das hat so Spaß gemacht. Und dann halt irgendwie mit Ronald Reagan ja einen Ex-Schauspieler im Weißen Haus zu haben, mit Brezhnev irgendwie so einen total harten Hund, der gefühlt nur irgendwelche Befehle von sich gibt. Da ist der Weg zur politischen Satire dann nicht mehr weit.
Bin jetzt auch schon interessiert. Also ich höre daraus, dass das lohnt sich. Das ist eine gute Sache, oder?
Ja, ich bin der Serie, vor allen Dingen bin ich der Serie dankbar, weil ich eben durch die Serie davon erfahren habe, dass es dieses Ereignis gab. Und das hätte ich sonst nicht, hätte ich sonst nicht erfahren. Es ist eine total verrückte Story, aber wahr. Das hat man auch nicht so häufig. Und ja, also gerade wer mit dem Genre was anfangen kann. Also wenn du sagst, ich kann mit politischer Polit-Satire mag ich als Genre, dann sollte man auf alle Fälle einschalten. Und man muss aber auch sagen, die Serie neigt manchmal so ein bisschen zum Overacting. Also es ist ja eine ganz feine Balance, die du eigentlich halten musst. Es ist auch ein super schweres Genre. Aber gerade so die Darsteller von Reagan und Brezhnev, die drücken da ein bisschen zu viel auf die Tube, wo du merkst, von wegen hier wäre weniger viel, viel besser gewesen. Aber also Rolf Lassgård, haben wir noch gar nicht gesagt, der spielt diesen Ministerpräsident Schwedens. Den kennt man aus Wallander zum Beispiel. Der macht das schon sehr toll mit seiner sehr, sehr ruhigen und ja, so ein bisschen, soll sie so ein bisschen Bauerntölpelart sein, aber hat dann doch irgendwie versteckte Qualitäten.
Whiskey on the Rocks, 6 Folgen ab dem 22.01. bei Disney Plus. Micha, ich glaube, es war sehr offensichtlich, wenn man jetzt rückblickend nochmal auf die Folge schaut, welche Themen hier auf
Ja,
realen Ereignissen basiert haben.
nur weil du es zu früh verraten hast.
Ich
Sonst
hab's
wäre das
nicht.
bis jetzt wäre die Spannung hochgehalten worden. Aber
Absolut nicht. Du hast es schon im Einstieg gesagt. Ich werde mir das
habe ich
nochmal
denn gesagt?
anhören. Ich bin mit mir fast sicher.
Was habe ich denn im Einstieg
Du hast
gesagt?
zumindest gesagt, dass 2 Themen auf realen
Ja,
Ereignissen.
das habe
Das
ich gesagt
stimmt.
und zwei nicht.
Das
Und dann hast
stimmt.
du plötzlich gesagt, von wegen bei deinen war nichts dabei. Naja, gut.
Ich glaube, Back in Action hat sich dann selber erübrigt. Wobei, wahrscheinlich haben sie einmal eine Ausgangssituation genommen und dieses Agentenehepaar einfach immer und immer und immer wieder eingeführt.
Ja, aber das will echt nicht sterben, dieses Genre. Das ist erstaunlich.
Ich weiß nicht, kommt da noch irgendwas? Hast du jetzt irgendwas im Blick, dass da demnächst noch was kommen
Na,
könnte?
jetzt kommen die Fortsetzungen von Ghosted, kommt Ghosted 2. Dann.
Da hat die Welt drauf gewartet, ich sag's dir.
Ja.
Ja, ich bin gespannt. Aber Back in Action, ich habe mich gefragt, ich habe mich jetzt auch nicht informiert, ob Cameron Diaz schon eine weitere Rolle gerade angenommen hat oder ob das jetzt eine einmalige Sache gewesen ist.
Das hab ich doch gehört. Wo war denn das? Ja, sie dreht schon wieder weiter. War das irgendwas mit Keanu Reeves? Kommt dir das bekannt vor? Also
Sag mir.
das war jetzt kein einmaliger Ausrutscher. Die
Sie ist
Ausrede
wieder
hat sie
da.
nicht.
Also sie ist wieder da.
Sie ist wieder da.
Ja, dann freuen wir uns auf weitere Projekte mit Cameron Diaz und vor allem natürlich auf die nächste Podcast-Folge. Wir erscheinen, wie ihr natürlich wisst, immer am 1. und am 3. Freitag des Monats. Abonniert uns auch gerne auf Instagram, all you can stream unterstrich Podcast. Genau, und Micha und ich machen uns jetzt wie üblich an die Planung der nächsten Folge. Wir haben schon einiges im Blick und ich bin sicher, es sind wieder tolle Sachen mit dabei. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.